Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext zum heutigen Sonntag aus dem Lukasevangelium Kapitel 10. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, du bist da auf den Straßen und Wegen dieser Welt. Und du bist da auch auf unseren Wegen, die wir gehen. Wir danken dir, dass du auf unseren Wegen mit uns redest, dass wir dein Wort haben und dass du vorangehst. Und wir danken dir, dass du uns Barmherzigkeit erwiesen hast. Mehr als wir verdient haben, so viel mehr. Mehr als wir uns vorstellen konnten, dass wir von deiner Gnade und deinem Erbarmen leben Tag für Tag. Und nun sag uns dein Wort, dass wir es hören und tun, dir zu Lob und Preis. Amen. In dieser Welt werden barmherzige Samariter dringend gebraucht. Unsere Welt ist nicht in Ordnung, es ist ein gefährlicher Ort. Und diese Straße, die von Jerusalem nach Jericho führt, die führt durch jedes Land und jeden Teil dieser Welt, natürlich auch durch Bielefeld. Und so fallen hier Menschen unter die Räuber. Sie werden ausgeraubt und verletzt liegen gelassen. In dieser Welt toben menschenverachtende Kriege und es gibt schreiendes Unrecht. Aber auch ohne Krieg, ohne Räuber werden Hilfe und Barmherzigkeit dringend gebraucht. Menschen sind von Natur aus hilfsbedürftig. Und wenn auch nicht alle in gleichem Maß, so ist doch jeder Mensch, jeder von uns auf Hilfe angewiesen. Wir sind soziale Wesen, das ist kein Zufall, das ist von Natur aus so. Das liegt daran, dass wir als Menschen nur überleben, wenn wir einander helfen und dienen. Wir überleben nur, weil wir einander helfen und dienen und das vom ersten bis zum letzten Atemzug. Da gibt es Sorgen und Ängste, Einsamkeiten, Enttäuschungen, Krankheiten, Schmerzen, alte Geschichten und Schuldgefühle, die uns anfallen. Kummer um Kinder und dann jeder kann da noch etwas hinzufügen. Jeder von uns ist hilfsbedürftig sein Leben lang. Unsere Welt ist kein friedlicher Ort. Erst durch barmherzige Samariter wird unsere Welt zu einem Ort, an dem wir leben können. Deswegen hat diese Geschichte, die ich uns gerade vorgelesen habe, dieses Gleichnis von Jesus, hat eigentlich nur Befürworter. Eigentlich. Aber ja, an dieser Samariter-Sache ist irgendwie etwas, da fällt uns irgendwie etwas auch schwer. Etwas in uns bremst, sowohl wenn wir Hilfe annehmen sollen, als auch wenn wir Hilfe geben sollen. Da gibt es irgendwie immer solche Vorbehalte. Schauen wir uns noch einmal den Bibeltext von Anfang an, da war doch noch diese Einleitung. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Lukas berichtet, dass das also ein Schriftgelehrter war, also so eine Art Theologe, und dass der Jesus hier prüfen will. Also prüfen, das heißt, er stellt eine Frage, deren Antwort er natürlich schon weiß. Er will nur mal hören, was dieser Prophet, der gar nicht Theologie studiert hat, von dem aber alle reden. Er will wissen, was dieser Prophet nun dazu zu sagen hat. Es geht hier immerhin um eine Grundfrage des Lebens. Wie bekomme ich ewiges Leben? Also eine wichtige Frage. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Er verweist ihn ganz einfach auf die Heilige Schrift und unser Schriftgelehrter gibt brav dazu die passende Antwort. Er zitiert das Doppelgebot der Liebe. Das war in Israel unter den Juden damals so üblich. Also diese Hunderte von Gesetzen, von Vorschriften, Geboten und Verboten, das ist ja auch ein bisschen unübersichtlich. Und das haben die Juden deswegen zusammengefasst in diesem Doppelgebot der Liebe. Es war Standard. Das alles bewegt sich auf dem Niveau von Konfirmandenunterricht. Ein theologischer Disput sieht noch anders aus. Bis dahin also ein eher langweiliges Geplänkel. Stellen wir uns nun vor, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das ja danach kommt, das gäbe es nicht. Stellen wir uns vor, das Evangelium Lukas hätte uns nur diese Vorgeschichte aufgeschrieben. Die Frage des Schriftgelehrten, die Antwort Jesu und fertig, bis zu diesem Satz, tu das, so wirst du leben. Und nun stellen wir uns einmal vor, wir hätten diese kurze Geschichte, hätten wir im Hauskreis oder im Bibelkreis bei uns. Über welche Frage würdet ihr den ganzen Abend miteinander reden? Das ist eine echte Frage. Also ihr dürft, was ihr normalerweise nicht tut, in der Predigt dazwischen reden, also ihr dürft jetzt etwas sagen. Also über welche Frage würdet ihr den ganzen Abend miteinander reden?
Nehmen Sie nicht den Nächsten.
Da ist jemand aber ganz schön gelehrt, nicht? Ja, das könnte sein, dass ich vergaß, ich bin ja hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Ja. Da muss man dann also auch mit dieser Variante rechnen. Also ich hätte sonst vermutet, ihr würdet den ganzen Abend darüber reden, wer ist mein Nächster? Aber die Experten unter uns, die theologisch Gebildeten, die wissen natürlich, wie die Sache noch gewendet zu werden hat. Aber ihr habt mich verstanden, nicht? Und das hat natürlich was damit zu tun, dass uns dieses Gebot beunruhigt. Welches Gebot? Das Gebot, den Nächsten zu lieben. Das Problem bei diesem Teil des Doppelgebotes ist ja, dass man den Nächsten sieht. Gott sieht man nicht. Das macht die Sache einfacher. Und Gott ist heilig und wunderbar, aber mein Nächster nicht. Ja, das macht die Sache. Also deswegen ist das der schwierige Teil dieses Doppelgebotes. Und von daher beunruhigt uns dieser Teil des Gebotes und erzeugt wir haben sofort ein schlechtes Gewissen. Wir fühlen uns sofort überfordert. Die Not dieser Welt ist überwältigend. Sie erscheint und sie ist endlos. Aber meine Kräfte und meine Möglichkeiten sind begrenzt. Und vor allem ist meine Liebe begrenzt. Und es gibt doch auch böse Menschen. Es gibt ganz unangenehme Zeitgenossen. Mit vielen Leuten, da habe ich doch gar nichts zu tun und ich will mit denen auch gar nichts zu tun haben. Es muss doch eine Grenze meiner Verantwortung geben. Ich kann wirklich nicht jedem helfen. Ich kann wirklich auch nicht jeden lieben. Es muss da doch eine Grenze geben. Wer also ist denn mein Nächster? Alle geht doch gar nicht. Und nun merken wir, dass wir uns doch einem veritablen theologischen Disput annähern. Ich vermute ja, unser Schriftgelehrter hatte das so geplant. Wie ein guter Schachspieler mehrere Züge vorausdenkt, hatte er bis dahin doch schon gedacht. Die Frage nach den Grenzen unserer Verantwortung, die Frage danach, wen ich lieben muss und wen nicht und unter welchen Umständen, wann ist jemand mein Freund, das gehört doch zu den schwierigsten, zu dem heikelsten und umstrittensten, über das wir diskutieren können. Ich habe 30 Jahre neben einem Kindergarten gewohnt und da gibt es eine berühmte Frage. Nein, ich frage. Ein berühmter Satz: Wenn du das tust, bist du nicht mehr mein Freund. Furchtbarer Satz. Dann bist du nicht mehr mein Freund. Also, wann man jemandes Freund, wer mein Freund ist, wann, unter welchen Umständen, wann nicht, das ist etwas wirklich Heikles und Schwieriges. Also, unser Schriftgelehrter fühlte sich in dieser Diskussion, die er, gehe ich von aus, so geplant hatte, die nun beginnt, da fühlte er sich sicher. Denn er kannte alle Antworten und alle Nachrückfragen der letzten 200 Jahre, die konnte er rauf und runter beten. Die gängige in der Tora begründete Antwort besagte, dass der Nächste vor allem der Volksgenosse sei. Das lag an der Auffassung, die man vom erwählten Volk Israel hatte. Das Volk Israel bildete eine von Gott gegebene Solidargemeinschaft, in der alle füreinander Verantwortung tragen sollten. Und weil die Schrift auch die Liebe gegen die Fremden dazu aufforderte, weil Israel ja eine Erfahrung in Ägypten hatte, wo man selbst die Existenz des Fremdlings gelebt hatte, deswegen sollte der im Volk mitlebende Fremdling, der galt als zur Solidargemeinschaft mit zugehörig und wurde also als Nächster angesehen. Nun gab es, also das war in Israel, Juden haben was mit Kasuistik, also die wollen die Dinge wirklich klar kriegen, deswegen gab es noch ein paar Einschränkungen, Bedingungen zum Thema Nächster, die ich hier einmal übergehen darf. Aber eine Sache, die war ganz klar. Samariter waren keine Nächsten. Diese Volksgruppe im Norden Israels war sowieso extrem unbeliebt. Aber 20 Jahre zuvor hatten die sich etwas geleistet, etwas Unverzeihliches geleistet. Sie hatten während des hochheiligen Passafestes hatten die Leichenteile auf dem Tempelvorplatz verstreut. Also das menschliche Gebeine, damit haben sie den Tempel verunreinigt. Also damit war die Sache für alle Zeiten in Israel geklärt. Samariter waren keine Nächsten. Und nun stehen wir gemeinsam mit dem gelehrten Schriftgelehrten. Wir haben ja dieselbe Frage, ungefähr manche. Also wir stehen hier gemeinsam mit dem gelehrten Schriftgelehrten auf der Bühne, auf der gleich das Stück vom barmherzigen Samariter gegeben wird. Die Geschichte, die Jesus entwickelt, ist völlig realistisch. Zwischen Jerusalem und Jericho waren Überfälle an der Tagesordnung. Vor allem, wenn einer Waren mitführte oder irgendwie nach Geld aussah. Ein Priester und ein Levit, das waren also Kirchenbeamte und Kenner des Gesetzes. Die kommen nun vorbei und sie gehen vorüber. Das müssen keinesfalls besonders kaltherzige Menschen gewesen sein. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die selber Angst hatten und einfach nur schnell in die nächste Stadt kommen wollten. Es kann ja sein, es gibt ja auch so Tricks, da macht einer auf Überfallen und wenn man sich über den beugt, kriegt man eine übergezogen und wird ausgeräumt. Das kann doch alle. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass die auch Angst hatten. Außerdem lag der Erste-Hilfe-Kurs schon so lange zurück, dass die gar nicht wussten, was da jetzt zu tun war. Und sie hatten ja auch gar kein Fahrzeug mit. Und dann muss man einfach mal sagen, so wie der arme Kerl da lag, da sah der nicht so aus, als ob noch ganz viel zu machen sei. Ach, es schnitt ihn ins Herz, der arme Kerl. Aber ein Blick auf die Uhr sagt ihnen, dass sie auch wirklich überhaupt keine Zeit hatten. Da war einfach nichts zu machen. Und nun bringt Jesus Spannung in die ganze Geschichte. Er muss dafür nur ein Stichwort liefern: Samariter. Ein Samariter kommt deswegen. Also jemand, nun muss man, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Experten wissen, aber Samariter waren, die hatten die 5 Bücher Mose, danach richteten die sich, das war ihre heilige Schrift, also die wussten, die kannten das Gesetz Gottes, die wussten auch um dieses Doppelgebot der Liebe, das war denen alles auch klar. Also dieser Samariter, das war nun jemand, der, wie gesagt, nicht zur Solidargemeinschaft Israels gehörte und in dem überfallenen Juden nicht seinen Nächsten zu erblicken braucht. Was wird er tun? Er fragt nicht nach dem Radius seiner Solidarverpflichtungen. Er fragt auch nicht nach den Verdiensten, die er sich möglicherweise ansammeln kann, den Punkten, die er sammeln kann für das ewige Leben. Es geschieht etwas anderes. Es jammert ihn. Das Evangelium gebraucht das Wort, das im Hebräischen normalerweise für den Mutterleib steht, also auf den Ort verweist, an dem wir Menschen werden. Er wurde von Mitleid ergriffen. So geht Menschsein. Durch den Einfall des Erbarmens, das eine Seele trifft, wird er selbst nun zum Nächsten. Über alle Fragen, über alle Bedingungen, über alle Grenzen und Gefahren hinweg. In der ursprünglichen Fassung, unsere Schriftgelehrten, war der Nächste ein Objekt meiner Zuwendung, ein Objekt, für den ich etwas tun soll. Jesus aber definiert hier den Nächsten als das Subjekt, das sich zuwendet. Aus dem Objekt wird ein Subjekt. Ich muss zum Nächsten werden. Die Frage lautet nicht mehr, welcher andere mein Nächster ist. Es geht um mich. Es geht auf einmal um mich selbst. Ich muss zum Nächsten werden. Dann zählt der andere für mich wie ich selber. Hätte die Frage gelautet, ist auch der Samariter mein Nächster, dann wäre unter den Umständen die Lage klar gewesen, die Antwort hätte Nein gelautet. Aber Jesus stellt die ganze Sache auf den Kopf. Der Samariter, der Fremde, macht sich selbst zum Nächsten und zeigt mir, dass ich von innen her das Nächstersein erlernen muss. Die Antwort auf die berühmte Frage trage ich in mir. Ich muss ein Liebender werden, dann finde ich meinen Nächsten. Durch Grenzen und Bedingungen kann sich Liebe und Barmherzigkeit nicht entwickeln. Obwohl ich begrenzt bin, soll ich ein Liebender werden. Ein letzter Gedankengang noch. Die Kirchenväter, also vor langer Zeit, haben das Gleichnis christologisch gelesen, so nennt man das in der Theologie. Sie sagten, der Mann, der da halbtot und ausgeplündert am Wegrand liegt, das ist das nicht ein Bild für Adam? Das heißt für den Menschen an sich? Für den Menschen überhaupt, der unter die Räuber gefallen ist und dabei gehen Not und Elend des Menschen weit über materielle und körperliche Not hinaus. Priester und Levit gehen vorüber. Das heißt, aus dem eigenen unserer Religionen und Kulturen heraus kommt keine Heilung. Und so wie der Überfallene ein Bild des Menschen an sich ist, so ist der Samariter ein Bild für Christus, für Jesus. Gott selbst, der für uns ein Fremder und Ferner ist, der hat sich aufgemacht, um sich seiner Menschen anzunehmen. Gott der Ferne ist in Jesus Christus zum Nächsten, zu unserem Nächsten geworden. Er hat sich zu unserem Nächsten gemacht. Er gießt Öl und Wein auf unsere Wunden und er führt uns in die Herberge, in der er uns pflegen lässt. Das große Thema Liebe erhält dadurch nochmal eine andere Weite, denn wir erfahren, dass wir alle hilfsbedürftig, erlösungsbedürftig sind. Der Mensch muss erlöst werden, über alle andere Hilfe hinaus. Der Mensch muss erlöst werden. Immer muss der eine kommen, der keine Grenze in seiner Liebe kennt. Immer muss der eine kommen und sich zu mir herabbeugen und mich aufheben. Und weil wir das erleben, können auch wir Liebende werden. Und am Ende, wenn jeder sagen muss, der uns sieht, da ist nichts mehr zu machen. Der eine lässt uns da nicht liegen, sondern trägt uns in seine Herberge und zu unserer endgültigen Heilung. Jesus sagt, folge mir nach. Amen.